SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Es ist der Albtraum für die Bewohner eines Hauses, was sich in der Nacht in Kröf an der Mosel ereignet hat. Dort ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Das Giebeldach des zweistöckigen Eckgebäudes ist eingebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Mehrere Menschen wurden verschüttet. Der Rettungseinsatz läuft seit Mitternacht. SWR aktuell Reporterin Nicole Mertes ist in Kröf. Wir haben sie gefragt, was sich in der Nacht dort abgespielt hat.
Es war gegen 23 Uhr, da sind Teile eines älteren Hotels eingestürzt. Es ist ein älteres Gebäude. Anwohner berichteten, sie hätten einen Knall gehört und eine Staubwolke gesehen. Nach jetzigen Informationen sind noch 9 Menschen im Hotel und zu 6 von ihnen besteht Kontakt. Andere Hotelgäste konnten das Hotel verlassen.
Wie ist denn die Situation zurzeit in Kröf?
Es sind hier vor Ort sehr viele Einsatzwagen und Rettungskräfte im Einsatz. Die Menschen, die das Hotel noch selbstständig verlassen konnten und die Anwohner, deren Häuser zur Sicherheit auch evakuiert wurden, die werden hier in der Weinbrunnenhalle in Kröf betreut, auch von Notfallseelsorgern. Das Technische Hilfswerk ist vor Ort. Die Berufsfeuerwehr ist mit einer Hundestaffel im Einsatz und es kreisen auch Drohnen über dem Hotel.
Und wie geht's jetzt weiter?
Die Einsatzkräfte setzen natürlich alles daran, diese 9 Menschen im Hotel zu retten und rauszuholen. Die Einsatzkräfte selbst können nicht in das einsturzgefährdete Gebäude rein. Drohnen sind im Einsatz, so hofft man, von oben einen Einblick zu bekommen. Und das Technische Hilfswerk hat Messpunkte angebracht, so will man erkennen, ob noch Bewegung im Hotel ist. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat die Einsatzleitung hier übernommen und gerade läuft eine größere Einsatzbesprechung. Nähere Informationen soll es im Lauf des Vormittags geben.
Nicole Mertes aus Kröf. In dem Ort an der Mosel ist in der Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt. Über die Lage vor Ort informieren wir Sie auch online auf swraktuell.de und in der SWR aktuell App. Wer im Moment einen Reisepass beantragt, muss länger darauf warten als üblich, nämlich oft 8 statt 2 bis 4 Wochen. Der Grund ist ein Höchststand an Anträgen für Pässe bei der Bundesdruckerei, der schon seit einer Weile andauert. Oliver Neuroth mit dem aktuellen Stand.
Die Bundesdruckerei setzt schon mehr Personal ein, druckt Pässe in 3 Schichten und am Wochenende. Trotzdem dauert es aktuell bis zu 8 Wochen, bis ein Reisepass fertig ist. Als einen Grund nennt das Bundesinnenministerium auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios die Reiselust der Menschen. Viele wollen das nachholen, was in den Pandemiejahren nicht möglich war. Vor allem Fernreiseziele boomen, wofür ein Reisepass nötig ist. Wie für Reisen nach Großbritannien seit dem Brexit. Auch der ist laut Ministerium ein Grund für die vielen Reisepassanträge. Und seit Anfang des Jahres gibt es keine Kinderreisepässe mehr. Wollen unter 12-Jährige mitverreisen, brauchen sie auch einen klassischen Reisepass.
Es ist das Streitthema in der Ampelkoalition in diesem Sommer, der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. SPD und Grüne werfen Finanzminister Christian Lindner einen Alleingang und einen Hang zur Selbstvermarktung vor. Der FDP-Chef revanchierte sich mit neuerlichen Forderungen nach Kürzungen im Sozialen und beim Klimaschutz. Jetzt versucht die SPD-Spitze etwas Ruhe in die Debatte zu bringen, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
SPD-Chef Klingbeil findet, die Ampelkoalition sollte bei der Aufstellung des Bundeshaushalts für nächstes Jahr an einem Strang ziehen. Seine Erwartung sei klar, sagt er im RND-Interview. Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister müssten die Sache jetzt gemeinsam bewerten. Und wörtlich schiebt Klingbeil nach, die Betonung liegt auf gemeinsam. Wenn man sich an einen Tisch setze, sei ein öffentlicher Zirkus, wie in den letzten Tagen vermeidbar, wie es Klingbeil ausdrückt.
Aktuelle Zahlen zeigen, die Zahl der Rentner, die sich nebenbei noch was hinzuverdienen, wächst. Der Wirtschaftsweise Martin Werding will deshalb, dass die Regelungen zur Frühverrentung überprüft werden. Aus unserem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Konkret fordert er höhere Abschläge für Frührentner. Statt bisher 3,6% pro Jahr sollten es bis zu 6% im Jahr sein, sagte Werding den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die sogenannte Rente mit 63 sollte auf Geringverdiener beschränkt werden. Für sie gelte häufig, dass sie besonders belastende Tätigkeiten ausgeübt hätten und vor Erreichen der Regelaltersgrenze gesundheitlich am Limit seien. Dagegen, so Werding, passten gänzlich abschlagsfreie Frührenten für Menschen, die gesund sind und normal bis überdurchschnittlich verdienen, angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels nicht in die Landschaft.
Wir schauen in den Nahen Osten. Die USA haben zum Schutz Israels mehrere Kampfjets der Marine auf einen Militärstützpunkt in der Region verlegt. Das hat ein US-Regierungsvertreter bestätigt. Gleichzeitig hat Außenminister Blinken nochmal eindringlich vor einer Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel gewarnt. Petra Mittermeier.
Jeder in der Region sollte verstehen, dass weitere Angriffe nur das Risiko gefährlicher Folgen erhöhen, die niemand vorhersagen und niemand vollständig kontrollieren könne, sagte Blinken vor Journalisten im US-Bundesstaat Maryland. Nach seinen Worten arbeiten die USA weiter intensiv an einer Deeskalation und stehen dazu in ständigem Kontakt mit Partnern in der Region und darüber hinaus. In Saudi-Arabien kommt heute die Organisation für islamische Zusammenarbeit zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die Folgen der Tötung von Hamas-Führer Haniyeh zu beraten. Der Organisation gehören 57 islamische Länder an.
Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz sind zum ersten Mal gemeinsam bei einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Anhänger ihrer Partei empfingen sie in Philadelphia mit tosendem Jubel. Harris sagte, sie und Walz seien die Außenseiter in dem Rennen, aber sie wisse, womit sie es zu tun habe. Harris hatte erst wenige Stunden vorher bekannt gegeben, dass sie Walz als ihren Vize ausgewählt hat. Beide treten gegen den republikanischen Kontrahenten Trump und dessen Vize Vance an. Schon wieder eine Messerattacke in Stuttgart. In einem Hinterhof der Königstraße ist dabei ein 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden und musste notoperiert werden. Ein verdächtiger Syrer, der schon Polizei bekannt ist, wurde festgenommen. Jetzt wird der Ruf nach Konsequenzen immer lauter. Simone Friedrich.
Das sei eine Häufung von Messerangriffen, die jetzt auffalle, sagte Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Meyer dem SWR. Als Konsequenz prüfe man nun, die Waffenverbotszone in der Innenstadt auszuweiten. Außerdem forderte Meyer vom Land, dass es auch die Möglichkeit geben sollte, in den Verbotszonen ohne bestimmten Anlass Kontrollen durchzuführen. Das ist derzeit rechtlich nicht möglich. Aus dem Justizministerium des Landes heißt es, man habe eindringlich an das Bundesinnenministerium appelliert, die Rückführungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder aufzunehmen und die dafür erforderlichen Vorbereitungen zu treffen.
Die Feuerwehr war seit gestern Nachmittag mit einem Großbrand in der Pforzheimer Innenstadt beschäftigt. Mehrere Gebäude mussten da evakuiert werden. Heiner Kunold.
Dicke, schwarze Rauchwolken standen am frühen Abend über der Pforzheimer Innenstadt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer soll in einer Autowerkstatt ausgebrochen sein. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer griff zunächst auch auf ein benachbartes Gebäude über. Das Haus, in dem ebenfalls ein Gewerbebetrieb untergebracht ist, sei einsturzgefährdet, so die Polizei. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle. Auch ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten sollen sich bis in die Nacht hineinziehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es ziemlich drückend und schwül, besonders dort, wo sich die Sonne nochmal zeigt. Örtlich gibt es Schauer und kräftige Gewitter, zwischendurch ist es aber auch länger trocken. 22 Grad werden es höchstens in der Eifel und im Westerwald und bis zu 30 Grad bekommen wir an Main und Tauber. Am Donnerstag gibt es Sonne und Wolken, aber kaum noch Schauer und auch der Freitag wird relativ freundlich.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Bei den Spielen in Paris sind die deutschen Hockeymänner auf Goldkurs. Am Abend schaffte das Team von Bundestrainer André Hennings den Einzug ins Finale durch einen 3:2-Sieg gegen Indien. Tim Brockmeier.
In der wirklich allerletzten Sekunde hatte Indien nochmal den Ausgleich auf dem Schläger, aber sie verzogen, setzten den Ball über die Querlatte und der Rest war Jubel, war deutscher Jubel, Einzug ins olympische Finale. Die deutschen Hockeymänner haben Silber sicher und spielen um Gold nach diesem 3:2 gegen Indiens Nationalmannschaft. Gonzalo Payat, Christopher Rühr und am Ende Marco Mildkau, die Torschützen für die Deutschen, die jetzt feiern und sich erholen müssen. Am Donnerstag geht's um Gold. Für die deutschen Hockeymänner.
Der Traum vom Olympiagold für die deutschen Fußballfrauen ist leider geplatzt. Das Team von Bundestrainer Horst Rubisch verpasste durch eine 0:1 Niederlage gegen die USA den Einzug ins Finale, spielt jetzt aber um Bronze gegen Spanien. Jan Wochner.
Mit dem letzten Aufgebot lieferte das Team um Julia Gwin den USA einen großen Kampf und verlor dennoch.
Jeder Einzelne hat alles reingeworfen und am Ende dann mit einem 0-1 hier vom Platz zu gehen, tut abartig weh und spiegelt irgendwie nicht das wider, was wir heute gezeigt haben.
Tatsächlich lehnte sich das deutsche Team auch ohne die kurzfristig ausgefallenen Stürmerin Alexandra Popp und Lea Schüller gegen den Favoriten auf, kämpfte sich bravourös bis in die Verlängerung und kassierte doch durch Smith den entscheidenden Gegentreffer. Bundestrainer Horst Rubesch mit der nüchternen Analyse, was seiner Mannschaft gefehlt hatte.
Ja, Tor hat gefehlt, aber keine Tore gemacht. Sagen wir so, im Halbfinale musst du einfach diese Tore machen.
Machte das deutsche Team aber nicht. Jetzt wollen sich die DFB-Frauen im Spiel um Bronze am Freitag mit einer Medaille für ihre Turnierleistung selbst belohnen. Abwehrspielerin Kathi Hendrik.
Wir haben jetzt noch eine Chance, wir haben immer noch die Chance, eine Medaille zu gewinnen und jetzt gilt es, das natürlich zu verarbeiten, dann aber wieder die Köpfe hoch und dann Vollgas im letzten Spiel.
Vielleicht gibt es dann ein Happy End für die DFB-Frauen, anders als in diesem Halbfinale.
Abschied nehmen von der großen Sportbühne hieß es gestern für Tischtennislegende Timo Boll. Dass er nach diesen Olympischen Spielen aufhören würde, hatte er vorher schon angekündigt. Zum Abschluss seiner Karriere wollte er mit dem Männerteam natürlich noch mal eine Medaille holen. Das hat leider nicht geklappt. Im Viertelfinale war Schluss. Aber große Emotionen gab es trotzdem, berichtet Matthias Arians.
Schluss, aus, vorbei. Da geht ein echter Champ, ein ganz großer des Sports. Als Deutschlands Tischtennisherren ihr Viertelfinale verloren hatten, zeigte das Pariser Publikum ein feines Gespür. So viel Zuneigung. Timo Boll kämpfte mit den Tränen.
Ja, hat mich natürlich schon ein bisschen übermannt. War natürlich ein großes Gefühlschaos. Klar, die Enttäuschung und dann aber auch diese Zuneigung der Fans. Das war natürlich super schön. Von daher vielen Dank hier an das Pariser Publikum.
0-3 gegen Schweden. Die erhoffte Medaille, der letzte große Wurf, blieb aus. Für Boll war es zugleich das Ende seiner internationalen Karriere. Darüber wollte er unmittelbar danach aber noch gar nicht so gerne sprechen. Er war mit den Gedanken noch im Match.
So viel investiert in der Vorbereitung. Da erwartet man oder wünscht man sich natürlich ein schöneres Ende.
Timo Boll, die Sportwelt wird ihn vermissen. Sie wird sich nicht nur an seine großen Erfolge erinnern, die er in gut 2,5 Jahrzehnten eingefahren hat. Sie wird auch seinen Abgang von der internationalen Bühne im Kopf behalten. Bescheiden und sympathisch. Wie gesagt, da geht ein echter Champ. Ein ganz großer des deutschen Sports. Schluss, aus, vorbei.
Sportlich nicht so gut lief's gestern auch für Hindernisläuferin Gesa Krause aus Trier. Im Finale über 3000 Meter gab sie alles, doch ihr gingen die Kräfte aus. Am Ende wurde es Platz 14, womit sie nicht zufrieden war.
Mir war schon bewusst, dass das Niveau extrem gut sein wird und ich will mich jetzt nicht rausreden, aber ich schätze einfach mal, dass der Vorlauf bei mir sehr viel Kraft gekostet hat. Und ja, heute war einfach dann nicht das Vermögen da, um da mitzulaufen. Und das ist schon sehr frustrierend, weil ich glaube schon, dass mehr in mir steckt, aber heute leider nicht. Und das ist dann einfach nicht das Happy End, was ich mir gewünscht habe.
Heute wollen die deutschen Basketballerinnen und die Handballmänner jeweils ins Halbfinale einziehen. Beide Mannschaften treffen auf Frankreich. Über die Aussichten für die Handballer berichtet Desiree Krause.
Es ist ein Gegner, dem das deutsche Team im Viertelfinale eigentlich unbedingt aus dem Weg gehen wollte. Frankreich, der Gastgeber. Mehr Heimspiele als die Franzosen es bei diesen Spielen haben, geht kaum. Überall werden sie frenetisch gefeiert, so auch im Stadion in Lille. Aber statt Respekt hat Andreas Wolf eher Vorfreude.
Man hat beim Basketball schon gehört, was da für eine Stimmung ist. Und ich denke, beim Handball würde es noch mal umso geiler. Und vor 27.000 Leuten gegen Frankreich zu spielen, was gibt's Besseres?
Klingt selbstbewusst. Und genau so gehen die deutschen Handballer nach dem Gruppensieg jetzt ins erste K.O.-Spiel. Olympiasieger und Europameister Frankreich gehört zwar zu den Medaillenfavoriten. Aber nach den ersten 5 Spielen ist Deutschland mit Rückraumspieler Sebastian Heimann sicher auch in diesem Kreis angekommen.
Wir haben die Gruppe mit Schweden Spanien, wie sie auch alle heißen, gewonnen und die Franzosen müssen uns auch erstmal schlagen und wir freuen uns dann einfach extrem auf dieses Spiel und wenn man am Ende was Zählbares mit nach Hause nehmen möchte, dann muss man auch die Franzosen schlagen.
Das ist das nächste Ziel für ein Team, das immer noch zusammenwächst und dazulernt. Aber seinen Trainer Alfred Gislason schon überzeugt.
Das ist eine sehr junge Mannschaft, die wir haben, die ist überragend talentiert und hat an Sicherheit gefunden. Wir wissen, wir werden ein sehr krasser Unterdog werden, wenn wir gegen Frankreich spielen, aber das wird sehr viel bringen, dieses Spiel für die Mannschaft, egal wie es ausgeht.
Aber natürlich will das deutsche Team gewinnen.
Die Olympischen Sommerspiele. Alle Highlights und die wichtigsten Entscheidungen. Immer live ab 19 Uhr in SWR aktuell.
Neben den Olympischen Spielen gibt es aber auch noch anderes, was uns heute beschäftigen wird.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Nahostkonflikt ist heute auch ein Thema bei der Organisation für islamische Zusammenarbeit. Bei einem Treffen in Saudi-Arabien will sich der Iran mit Verbündeten über die Folgen der Tötung des Hamas-Auslandschefs Haniyeh beraten. Dafür ist heute auf Ebene der Außenminister eine Dringlichkeitssitzung der OIC geplant. Sabina Mattei berichtet.
Die Organisation für islamische Kooperation hat 57 Mitglieder auf 4 Kontinenten, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Die OIC will zwar Stimme der muslimischen Staaten sein, doch als effektive Vermittlerin, etwa zur Eindämmung von Konflikten, ist sie bisher nie in Erscheinung getreten.
Vor dem Landgericht im pfälzischen Frankenthal geht es seit Februar um die Frage, ob ein verurteilter Doppelmörder nach seiner lebenslangen Gefängnisstrafe weiter in Haft, also in Sicherungsverwahrung, bleibt. Der 56-Jährige war an der Entführung, Erpressung und Ermordung von 2 Geschäftsleuten 2016 und 2017 beteiligt. Vor 2 Wochen gab es bei der Verhandlung großes Aufsehen, weil es von vermummten SEK-Beamten im Gericht nur so wimmelte und ein Polizeihubschrauber über dem Gebäude kreiste. Heute geht der Prozess weiter. Wir haben unseren Reporter Frank Schumann gefragt, was da los war.
Möglicherweise hatte der 56-jährige Verurteilte eine Flucht geplant. Ob diese Flucht im Gerichtssaal oder auf dem Weg zum Frankenthaler Landgericht stattfinden und wie das überhaupt funktionieren sollte, darüber ist noch nichts bekannt. Licht ins Dunkel soll heute der Mann bringen, der den Hinweis auf die mögliche Flucht gab. Er ist am Vormittag als Zeuge vor Gericht geladen. Eigentlich sollte es bei dem Verfahren bald das Urteil geben, aber das ist jetzt erst einmal aufgeschoben. Der Bundesgerichtshof hatte entschieden, dass die Frage der Sicherungsverwahrung noch einmal verhandelt werden muss. Die lebenslange Gefängnisstrafe ist dagegen unstrittig.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die deutsche Wiedervereinigung liegt inzwischen mehr als 30 Jahre zurück. Aber immer noch ist vielen nicht ganz klar, wie sie den Teil von Deutschland denn nun nennen sollen, der damals dazugekommen ist. Das Bundesinnenministerium wählt nun einen sehr speziellen Begriff, findet unser Korrespondent Oliver Neuroth.
Neue Bundesländer klingt irgendwie komisch im Jahr 34 nach der Wiedervereinigung. Ehemalige DDR sowieso. In einer E-Mail-Antwort des Bundesinnenministeriums bin ich auf einen Begriff gestoßen, den ich in diesem Zusammenhang wirklich noch nie gehört hatte. Dort ist vom Beitrittsgebiet die Rede. Tatsächlich. Es ging um die vielen Anträge für Reisepässe, die die Bundesdruckerei gerade abzuarbeiten hat. Und da schrieb das Ministerium als einen Grund, eine sich alle 10 Jahre wiederholende Antragswelle wegen der im Zuge der deutschen Einheit 1990 neu beantragten Reisepässe für Bürgerinnen und Bürger des Beitrittsgebiets. Und diese Welle ist wegen Corona zeitlich verschoben. Sprich, 1990 haben zigtausende Menschen aus den damals neuen Bundesländern einen Reisepass beantragt. Der läuft bekanntlich 10 Jahre. Dann muss ein neuer her. Und die 2020er Welle, die kommt wegen Corona erst jetzt. Aus dem Beitrittsgebiet. Da denke ich erstmal an einen EU-Beitrittskandidaten oder so etwas. Aber es ist offizielles Ministeriumsdeutsch für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und die Hälfte von Berlin.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.